Ö1 Morgenjournal.
Schönen guten Morgen am Mittwoch, den 8. Juli. Im Journalstudio begrüßt Sie Thomas Langpaul zu einer halben Stunde Information. ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti tritt überraschend zurück, bleibt aber Abgeordneter. Ich spreche dazu gleich mit Peter Filzmeier. Die USA haben erneut Ziele im Iran angegriffen. Der Krieg im Golf überschattet auch das NATO-Gipfeltreffen in der Türkei. Wir schalten nach Ankara zu Johannes Perterer. Marine Le Pen tritt im französischen Präsidentschaftswahlkampf an, trotz Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Der Choralmtunnel verbindet seit kurzem Graz und Klagenfurt und nach den ersten Erfahrungen ist es eine durchaus gedeihliche Verbindung. Ich spreche mit Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz. Und wir schauen auf das Impulstanzfestival in Wien, das morgen beginnt. Das Wetter wird wechselhaft und windig. Nico Marchetti tritt als ÖVP-Generalsekretär mit Ende Juli zurück, bleibt aber Abgeordneter und Bildungssprecher seiner Partei. Dem Vernehmen nach soll ihm Markus Gstöttner nachfolgen, der seit Jänner als Sonderbeauftragter von Kanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker für die Reformpartnerschaft mit Ländern und Gemeinden tätig war. Stefan Kappacher berichtet.
Nico Marchetti geht als Generalsekretär. Er will nicht mehr der Mann fürs Grobe sein. In einem Instagram-Post nimmt er darauf direkt Bezug und schreibt, die feine Klinge liege ihm mehr als der Bihänder. Auch verspüre er den Wunsch, sich ein zweites berufliches Standbein neben der Politik aufzubauen. Zuletzt ist Marchetti innerhalb der ÖVP unter Druck geraten. Im Vorfeld der ORF-Generaldirektorswahl hat er ungeschickt agiert, den letztlich gewählten Clemens Pick vereinnahmt und ihm damit geschadet. Medienpolitische Dinge, für die Marchetti als Generalsekretär und Mediensprecher zuständig war, verhandelt auf ÖVP-Seite schon länger Staatssekretär Alexander Pröll. Neuer Generalsekretär der ÖVP soll dem Vernehmen nach Markus Gstöttner werden. Gstöttner war ein Vertrauter von Sebastian Kurz und auch Kabinettschef von dessen Nachfolger im Kanzleramt Karl Nehammer. Im Jänner hat Kanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker den gelernten Unternehmensberater Gstöttner als seinen Sonderbeauftragten für die politisch mittlerweile paktierte Reformpartnerschaft mit Ländern und Gemeinden vorgestellt. Jetzt soll er die Partei managen und, so die Hoffnung, auch für bessere Umfragewerte der ÖVP sorgen.
Und ich begrüße jetzt Politikwissenschaftler Peter Filzmeier bei mir im Studio. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Nico Marchetti tritt also zurück, zuletzt aufgefallen, wir haben es gehört, mit dem Danäher-Geschenk an den damals noch nicht gewählten künftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pick. Hat das den Stein ins Rollen gebracht, über den wir jetzt reden?
Es gab insbesondere einen auch innerhalb der ÖVP negativ gesehenen Auftritt von Marchetti in der ORF-Pressestunde. Da hat er ausdrücklich gesagt, er wünscht sich jemand von außen für die ORF-Führung und kein Parteipolitiker und Mediensprecher hat dem ORF und dem Stiftungsrat auszurichten, ob das eine interne Bewerbung oder eine von außen sein soll, ob ein neuer Generaldirektor jung oder alt, männlich oder weiblich und so weiter ist. Aber es geht darüber hinaus. Er hatte auch einen undankbaren Job als Generalsekretär der ÖVP, nämlich als Geschäftsführer der Partei musste er Mängelverwaltung betreiben. Die Parteigelder resultieren ja zu einem Gutteil aus Parteiförderungen und die richten sich wiederum nach dem letzten Wahlergebnis und da hat die ÖVP nach einer Wahlniederlage, schweren Verlusten viel weniger Geld zur Verfügung. Das macht einen intern nicht beliebt und für die nächste Wahl gibt es kaum so etwas wie sichere Listenplätze, um wieder in den Nationalrat einzuziehen. Auch da ist ein Generalsekretär, der letztlich die Listenerstellung macht, in Zusammenarbeit mit dem Bundesparteichef nicht sehr beliebt.
Er galt politisch als wenig angriffslustig für den Job des Generalsekretärs, der ja in vergangenen Zeiten oft auch sowas wie ein Dobermann war. Heißt das, die ÖVP will sich als Partei kantiger positionieren und was würde das allenfalls für die Koalition bedeuten?
Ein Generalsekretär ist natürlich auch ein wichtiger Puzzlestein für die Koordination innerhalb der Bundesregierung und muss da konsensorientiert sein. Aber der Generalsekretär hat auch den Job, dass er Interessen der vielen Länder und Teilorganisationen der ÖVP vertritt. Das führt zwangsläufig auch zu einer Abgrenzung von den anderen Parteien. Und ein Generalsekretär ist auch der oberste Wahlkampfmanager. Nun ist man nicht direkt in die 2027 beginnenden Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol wird da gewählt, involviert, aber 2028 gibt es eine Bundespräsidentschaftswahl, wo höchstwahrscheinlich alle Regierungsparteien Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen werden und Wahlkampfsituationen führen zwangsläufig zu mehr Konflikten, auch in der Bundesregierung, wenn auch indirekt.
Als Nachfolger kolportiert wird Markus Gstöttner. Er war zumindest Vertrauter von Sebastian Kurz. Das ist jetzt interessant vor dem Hintergrund der immer wieder schwelenden Gerüchte um eine allfällige Rückkehr von Kurz in die ÖVP und damit in die österreichische Innenpolitik. Setzt Kurz da möglicherweise jetzt schon Vertrauensleute in Schlüsselpositionen oder anders gefragt, muss sich Christian Stocker öfter umdrehen und über die Schulter blicken?
Es ist ein Standard-Gag, dass in der Politik der Satz, ich stehe voll hinter dir, auch eine gefährliche Drohung sein kann. Wenn ein Bundesparteichef, in dem Fall Christian Stocker, sich nicht einen Generalsekretär auch seines vollsten Vertrauens aussucht, dann wäre er früher oder später auch selbst Parteigeschichte. Gehen wir davon aus, dass Gstöttner auch das Vertrauen von Christian Stocker hat. Bemerkenswert ist vielleicht aber auch, Gstöttner verfügt über kein Nationalratsmandat. Das muss ein Generalsekretär auch nicht haben, aber es erleichtert schon die Kommunikationsarbeit in der eigenen Partei, wenn man einfach im automatisch im Parlament auch dabei ist.
Was die jetzige Parteilinie von jener von Sebastian Kurz unterscheidet, ist ja die Frage, wie geht man mit der FPÖ um? Kurz hat mit der FPÖ koaliert, jetzt tut man das nicht. Und da gab es gestern im Report eine bemerkenswerte Aussage von ÖVP-Klubobmann Ernst Gödel. Gödel sagt, seine Partei, die ja für die nötige Mehrheit bei der Wahl des FPÖ-Nationalratspräsidenten gesorgt hatte, würde Walter Rosenkranz heute nicht mehr wählen.
Ich sage es ganz ehrlich, den Vertrauensvorschuss, den wir ihm gegeben haben bei der Wahl des Präsidenten zu Beginn dieser Periode, diesen Vertrauensvorschuss hat er verspielt.
Das heißt, Sie würden Rosenkranz jetzt nicht mehr wählen?
Richtig, wir würden ihn nicht mehr wählen.
Sagt Gödel im Gespräch mit Eva Linsinger. Jetzt ist das bemerkenswert, weil Rosenkranz hat sich ja nicht groß verändert, aber als vertrauensbildende Maßnahme für die Zukunft kann das aus der Sicht der FPÖ, der ÖVP nicht gesehen werden.
Auch die FPÖ sieht das sicher nicht als vertrauensbildende Maßnahme, wenn wieder mal über eine Koalition gesprochen wird. Stichwort Koalition, da hat die ÖVP aber auch an Glaubwürdigkeit verloren, weil jetzt ist man wieder gegen Rosenkranz. Zuerst war man dafür, in Koalitionsverhandlungen hat es geheißen, nein mit der FPÖ ja und am Ende doch nein. Es steht aber auch noch eine offene Frage im Raum. Rosenkranz ist gewählt und darf aufgrund der jetzigen Gesetzeslage nicht abgewählt werden. Es gibt aber insbesondere von den Grünen gefordert auch die Idee eines Antrags für eine Gesetzesänderung. Das heißt, dass man Nationalratspräsidenten auch abwählen könnte. Das ist bisher nicht vorgesehen, um Stabilität im Amt, das ist das zweithöchste der Republik, immerhin zu sichern. Aber wenn sich vier Parteien, in diesem Fall wohl alle außer der FPÖ, einig wären, dann könnte man diese Abwahlmöglichkeit gesetzlich vorsehen und dann wäre auch eine Abwahl von Rosenkranz möglich. Dazu hat sich die ÖVP noch nicht positioniert.
Vielen Dank, Peter Filzmeier.
Ich bedanke mich.
Und wir kommen ins Ausland. Die USA haben in der Nacht neuerlich den Iran angegriffen. Die Angriffe seien eine Reaktion auf die Attacken des Iran auf Schiffe in der Straße von Hormus, so das US-Militär. Stefan Gera berichtet.
Die Trauerkundgebungen für den getöteten iranischen Führer Khamenei sind in vollem Gange und wieder eskalieren die Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran. Grund dafür sind Drohnen, vermutlich iranischer Herkunft, die mehrere Tanker in der Straße von Hormuz treffen. Besonders schlimm erwischt es den katarischen Flüssiggastanker Al-Rekayat. Er wird schwer beschädigt. Die Reaktion der USA, genehmigt von Donald Trump während des NATO-Gipfels in Ankara, lässt nicht lange auf sich warten. Das US-Militär bombardiert 80 Ziele im Iran, vor allem Luftabwehrsysteme und mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden. Und stoppt den Verkauf von iranischem Öl, der Ölpreis steigt. Im iranischen Fernsehen wird das als Vertragsbruch bezeichnet. Die US-Regierung habe die Folgen dafür zu tragen. Die Folgen zeigen sich heute früh in Kuwait und Bahrain. Dort heulen die Sirenen. Der Iran greift wieder US-Stützpunkte in der Region mit Raketen an.
Und in Ankara beim NATO-Gipfel ist jetzt mein Kollege Johannes Perterer. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen aus Ankara.
Johannes, der Iran ist eben auch beim NATO-Gipfel Thema. Donald Trump hat sich wieder einmal, muss man sagen, über die Europäer beschwert, weil sie bei diesem Krieg nicht begeistert mitmachen. Was heißt das für den weiteren Verlauf des Gipfels?
Es macht die Mission der Europäer heute hier in Ankara mit Donald Trump, die Wogen zu glätten, nicht unbedingt einfacher, denn jedes Wiederaufflammen des Irankriegs erinnert den US-Präsidenten an das, was ihn momentan offenbar am meisten aufregt, nämlich, dass die Europäer eben nicht mit ihm in den Irankrieg gezogen sind. Das hat er gestern nach seiner Ankunft hier auch wieder ganz klar zum Ausdruck gebracht. Trump gibt selbst zu, dass die Europäer im Konflikt keinen wesentlichen Unterschied gemacht hätten. Was ihn aber ganz besonders echauffiert, ist in seinen Augen die Illoyalität der Europäer. So nach dem Motto, wir sind für euch da und zahlen für euren Schutz gegenüber Russland. Und sobald wir Amerikaner etwas von euch brauchen, schließt ihr, wie etwa Spanien im Kontext des Irankrieges, den Luftraum für US-Flugzeuge, so zumindest die Darstellung von Donald Trump.
Stichwort Schutz gegen Russland. Auch der russische Angriff gegen die Ukraine geht weiter. Die europäischen NATO-Partner wollen da jetzt zusätzliches Geld für die Verteidigung der Ukraine aufstellen. Wie geht es da weiter?
Ja, das ist sachpolitisch, was heute wirklich vorangebracht werden soll hier in Ankara. Die NATO-Verbündeten wollen mit Ausnahme der USA knapp 80 Milliarden Euro frisches Geld für die Ukraine auf den Weg bringen. US-Präsident Donald Trump will sich an diesen Zahlungen wohlgemerkt nicht beteiligen. Von ihm erhofft sich der ukrainische Präsident Zelensky allerdings die Erlaubnis, US-amerikanische Patriot-Luftabwehrraketen in der Ukraine zu produzieren. Das ist ein lang gehegter Wunsch von Zelensky und da macht er sich offenbar Hoffnungen, dass er dem heute zumindest einen Schritt näher kommen kann.
Zelensky sagt auch, Donald Trump will immer auf der Gewinnerseite stehen und die Ukraine sei eben jetzt auf dieser Gewinnerseite. Donald Trump hat sich zuletzt anerkennend über die Ukraine und ihren Verteidigungskampf geäußert. Im Gegensatz zu früher, dreht sich da jetzt was in Washington?
Es hat sich sehr wohl etwas gedreht, das bemerke ich auch hier in Ankara im Gespräch mit sämtlichen NATO-Diplomatinnen und Diplomaten. Vor knapp anderthalb Jahren saß US-Präsident Donald Trump noch im Oval Office und hat Zelensky ermahnt, indem er ihm sprichwörtlich gesagt hat, er habe im Krieg keine Karten in der Hand. Also damit wollte Trump sagen, dass Zelensky dabei war, den Krieg zu verlieren, aber vor allem durch die ukrainischen Drohnenangriffe tief im russischen Inland steht die Ukraine jetzt im Krieg so gut wie schon sehr lange nicht mehr da, vielleicht so gut wie noch nie seit Kriegsbeginn. Das hat offenbar auch US-Präsident Donald Trump erkannt. Aber was er aus dieser Erkenntnis wirklich machen wird, ist noch unklar.
Vor dem Hintergrund der russischen Aggression, die USA drohen ja auch immer wieder damit, Truppen, aber auch Gerät aus Europa abzuziehen. Auf diese Ressourcen stützt sich aber die europäische Verteidigung. Wie reagieren die Europäer darauf?
Nun, wirklich physisch abgezogen haben die USA ja zumindest noch keine bedeutende Anzahl an Streitkräften und Truppen. Aber was im NATO-Hauptquartier in Brüssel und hier in Ankara schon für Beunruhigung sorgt, ist, dass die USA der NATO vor wenigen Wochen einen großen Teil der für den Notfall bereitgestellten Streitkräfte entzogen haben. Da geht es darum, dass, falls Russland tatsächlich einmal die NATO angreifen sollte und Artikel 5 des NATO-Vertrages aktiviert wird, dem NATO-Oberbefehlshaber dann gewisse Streitkräfte der Verbündeten zur Verfügung stehen. Und da haben die USA mit sofortiger Wirkung etwa rund ein Drittel ihrer Kampfjets dem NATO-Kommando entzogen, sowie Langstreckenaufklärungsdrohnen und einen Flugzeugträger. Offiziell heißt es von der NATO, dass diese Fähigkeitslücken von den Europäern bereits geschlossen wurden. Inoffiziell ist aber klar, dass das zumindest nicht sofort möglich ist, weil das US-Militär eben vieles hat, was die Europäer nicht haben.
Wie steht es denn dann insgesamt um die NATO? Weil auf der einen Seite wird sehr viel mehr ausgegeben für Verteidigung als früher, auf der anderen Seite ist aber diese transatlantische Achse sehr brüchig geworden und jedes Bündnis ist ja nur so stark wie der politische Wille, der dahinter steht.
Nun, es gibt ja das berühmte Zitat des ersten NATO-Generalsekretärs aus den frühen 1950er Jahren. Es wird ihm zumindest zugeschrieben. Demnach ist die NATO dazu da, die Russen aus Europa rauszuhalten, die Deutschen unten und klein und die Amerikaner drin zu halten. Aktuell scheint es aber so, wie wenn die Deutschen in der NATO an Einfluss gewinnen, eine Art europäische Führungsrolle übernehmen wollen, gerade um die Amerikaner in Europa und damit die Russen draußen zu halten. Also man merkt, es sind Zeiten, in denen sich die NATO stark verändert.
Vielen Dank, Johannes Perterer. Alles Gute nach Ankara.
Sehr gerne. Schönen Tag nach Österreich.
Der französische Präsidentschaftswahlkampf ist offiziell eröffnet. Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement National kündigte am Abend ihre Kandidatur an, nur wenige Stunden nachdem sie am Berufungsgericht in Paris wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt wurde. Le Pen will jetzt bis zur letzten Instanz gehen. Sie will sich bei der Wahl im April als unbescholtene Kandidatin präsentieren. Damit geht Le Pen aber eine gewagte Wette ein, berichtet aus Paris Cornelia Primosch.
Aus dem Gerichtssaal in die meistgesehene Nachrichtensendung Frankreichs. Marine Le Pen äußert sich erst im Fernsehstudio von TF1 zum Berufungsurteil, das ihre politische Karriere überraschend verlängert. Sie sei glücklich, dass man den Franzosen die Freiheit der Wahl zurückgegeben und dass sie ihr passives Wahlrecht wiedererlangt habe. Denn Marine Le Pen hatte wegen Veruntreuung von EU-Millionen eine 5-jährige Ämtersperre ausgefasst. Im Berufungsverfahren wurde die Strafe so weit reduziert, dass Le Pen nun wieder kandidieren darf. Verringert wurde zwar auch die Haftstrafe, doch sie muss ein Jahr lang eine elektronische Fußfessel tragen.
Je ne ferai pas campagne.
Sie werde den Wahlkampf nicht mit einer Fußfessel führen, denn sie wende sich jetzt an das Kassationsgericht, die letzte Instanz, womit das Urteil zur Fußfessel ausgesetzt werde. Und sie geht noch weiter. Mit dem Gang zum Kassationsgericht will sie die im Präsidentschaftswahlkampf wenig schmückende, neuerlich bestätigte Verurteilung wegen Veruntreuung von öffentlichem Geld rückgängig machen. Sie sei der Ansicht, dass ihre Partei für die ihr vorgeworfenen Vergehen nicht schuldig sei. Es ging um EU-Steuergeld, das an vermeintliche EU-Parlamentsassistenten gezahlt wurde, die aber nationale Parteiarbeit geleistet haben. Le Pens Verteidigung lautet, dass französisches Recht nicht gelte, weil dies die EU betreffe. Eine Argumentation, die in beiden Prozessen abgelehnt wurde. Das Kassationsgericht wird im Jänner darüber urteilen, ein Schuss, der nach hinten losgehen könnte, denn diese letzte Instanz urteilt nicht in der Sache, sondern über Verfahrensfragen. Doch die langjährige Parteichefin des Rassemblement National hat bereits vorgesorgt.
Nous allons très rapidement, Jordan Bardella.
Sie und Jordan Bardella werden sehr rasch die Präsidentschaftskampagne starten. Die beiden bieten sich den Franzosen als Zweierteam an, sie als Präsidentin, er als Premierminister. Beide haben laut Umfragen beste Aussichten, in die zweite entscheidende Runde der Präsidentschaftswahl einzuziehen, wobei Le Pen ihren politischen Ziehsohn Bardella fürs Erste auf die Ersatzbank schickt, denn sie will weiterhin französische Staatspräsidentin werden. Trotz neuerlicher Verurteilung.
Und im Journal um 8 spreche ich darüber mit Andreas Eisel vom Jacques Delors-Institut in Paris. Nach Österreich. Vor mehr als einem halben Jahr ist der Choralmtunnel eröffnet worden. In nur etwas mehr als 40 Minuten kommt man nun mit der Bahn von Graz nach Klagenfurt. 7000 Fahrgäste fahren laut ÖBB täglich auf der Choralmstrecke. In Kärnten bringt das Impulse für den Tourismus. Vor allem mehr Tagesgäste aus der Steiermark werden verzeichnet. Bevor ich bei der Geschäftsführerin für die Tourismusregion Graz nachfrage, ob und inwiefern auch die Steiermark profitiert, berichtet Maria Kern, was sich in Kärnten seit der Eröffnung des Choralmtunnels konkret verändert hat.
Der Bahnhof Künsdorf im Bezirk Völkermarkt ist derzeit ein beliebtes Ziel. Viele kommen hier an, um etwa einen Tag am wenige Kilometer entfernten Globeiner See zu verbringen. Ein Gast aus Graz schildert kürzlich dem ORF Kärnten.
Von mir, von Graz weg, von Hauptbahnhof, wo ich in der Nähe wohne, ist das ein Sprung gerade mal 50 Minuten. Das ist nicht zum Schlagen, sage ich.
Die reine Fahrzeit mit dem Zug beträgt nur etwa 30 Minuten. Dann kann man mit dem Seeshuttle-Bus weiterfahren.
Der ist genau abgestimmt auf die Direktverbindungen der ÖBB und der Westbahn und bringt die Gäste direkt vom Kolmbahnhof Künsdorf-Globeinersee zum Globeinersee und Turnersee.
So Robert Karlhofer von der Tourismusregion Südkärnten. Gastronomen spüren auch, dass vermehrt steirische Gäste kommen. Manche berichten von einem Umsatzplus von 10%. Kärntens Tourismusobmann Josef Petritsch, der auch Hotelier am Globeinersee ist, sagt:
Also die Frequenz steigt sehr stark. In erster Linie momentan merken wir das im Tagesgästebereich.
Das bemerken auch die Touristiker rund um den Wörthersee. Helmut Michieler, Chef der Tourismusregion Klagenfurt, sagt, seine Erwartungen an die Choralmbahn seien übertroffen worden.
Also wir merken definitiv einen Anstieg an Gästen, vor allem an Tagesgästen aus der Steiermark, aber teilweise sogar aus Wien, speziell im Bereich der Gastronomie, aber auch in der Innenstadt im Handel.
Und so, Michaela?
Wir beobachten auch im Strandbad oder in den Strandbädern in Klagenfurt, dass gerade im heurigen Jahr im Vergleich zum letzten Jahr beinahe 50% mehr Saisonkarten verkauft worden sind.
Viele Gäste würden aber auch Stadtführungen oder Schifffahrten buchen, berichtet der Touristiker vom Wörthersee. Zuwächse gibt es laut Statistik Austria auch bei den Nächtigungszahlen in Kärnten. Inwieweit die aber auf die Choralmbahn zurückzuführen sind, lässt sich nicht eruieren. Tourismusobmann und Hotelier Petritsch stellt jedenfalls fest:
Wir merken aber auch bei unseren Gästen, und da sind sehr, sehr viele Stammgäste dabei, die die Kärntner Sehenswürdigkeiten schon kennen, die jetzt mehr und mehr mit der Bahn nach Graz fahren.
Mehr Frequenz also auf der Choralmstrecke. Beim Gütertransport ist das nicht der Fall. Die Rail Cargo, also die Güterverkehrssparte der ÖBB, teilt auf Anfrage mit, dass auf der Südstrecke ähnlich große Mengen transportiert würden wie vor der Eröffnung des Choralmtunnels. Man könnte also sagen, beim Güterverkehr ist auf der Choralmbahn noch nicht alles auf Schiene.
Und ich bin jetzt verbunden mit Susanne Haubenhofer. Sie ist Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz, also des Tourismusverbandes für den Großraum Graz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Haubenhofer, wie wirkt sich denn die Choralmbahn bis jetzt auf den Tourismus im Raum Graz aus? Gibt es da auch so positive Rückmeldungen wie aus Kärnten?
Ja, das kann ich eins zu eins bestätigen, was wir schon gehört haben. Auch im Großraum Graz wirkt sich die Choralmbahn sehr stark auf den Tagestourismus aus, sehr positiv aus, in der Gastronomie, aber auch im Handel. Nächtigungszahlen aus dem letzten Winterhalbjahr, das betrifft die Monate von November bis April, weisen ein Plus von 8% und knapp 4000 Nächtigungen aus Kärnten aus. Man kann es natürlich nicht eins zu eins in Verbindung setzen, aber man sieht einen positiven Trend.
Gilt das für die gesamte Steiermark oder ist dieser Boom auf Graz oder den Großraum Graz beschränkt?
Also ich verfolge es natürlich in erster Linie für den Großraum Graz. Wir haben aber für die gesamte Steiermark sehr positive Entwicklungen und Impulse. Wir hatten erst Mitte Juni zum Beispiel eine große Reiseveranstaltertagung aus den CEI-Märkten, also aus Osteuropa, Ungarn, Polen, Tschechien, die sich gerade auf den Impuls der Choralmbahn hin zum ersten Mal in dieser Breite, in dieser Stärke, es waren mehr als 60 Reiseveranstalter, auf den Weg gemacht haben. Das war eine Einladung der Österreich-Werbung, Steiermark-Tourismus, Kärnten-Werbung und wir als Region waren auch Partner, wo aufgrund des Impulses der Choralmbahn plötzlich so viele Reiseveranstalter nach Kärnten und in die Steiermark gekommen sind, unser gemeinsames Produkt angeschaut haben, um für die Zukunft Impulse zu setzen und gemeinsame Programme zu entwickeln. Also da sieht man, wie positiv sich das auch auf die gesamte Steiermark auswirkt.
Jetzt gibt es ja viele gemeinsame Aktionen. Es gibt etwa ein Theater-Abo, das zum Stadttheater Klagenfurt und zur Grazer Oper berechtigt. Wie werden diese Dinge angenommen und ein wie großer Bestandteil dieses Erfolgsmodells sind solche Aktionen?
Also das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die wir jetzt bemerken und die uns wirklich als Touristiker große Freude bereiten, dass hier solche Netzwerke entstehen. Die Bühnen Graz und der Bernhard Rinner und Stadttheater Klagenfurt haben ja das Musiktheater-Abo dann entwickelt mit den vier Veranstaltungen, vernetzt durch die Choralmbahn, aber auch das Universalmuseum Ioneum mit dem Museum für Geschichte und Museum Kärnten mit der Ausstellung Aufbruch haben eine Kooperation geschlossen. Wir merken es auch bei Veranstaltungen in Richtung Sport, zum Beispiel der Graz Marathon und Klagenfurt Wörthersee Marathon. Da hat der Veranstalter einen Impuls gesetzt und den Area Süd Marathon entwickelt. Was ist das genau? Es wird zweimal ein Halbmarathon gelaufen. Da ist das Einstiegslevel natürlich etwas niedriger als bei einem ganzen Marathon. Nur die Wertung wird zusammengezählt. Also im August in Klagenfurt am Wörthersee, im Oktober in Graz. Und verbunden werden die beiden Halbmarathons natürlich durch die Choralmbahn. Ein Impuls, der vorher so nicht da war und jetzt extrem wichtig und schön aus unserer Sicht ist. Und eine zweite Geschichte mit der Murhof-Gruppe zum Thema Golf. Auch hier wird eine Kooperation zwischen Seltenheim und der Murhof-Gruppe nördlich von Graz heuer zum ersten Mal stattfinden, Mitte August, wo 48 Golfer durch die Choralmbahn verbunden einen Tag auf den Kursen, den Golfkursen verbringen. Und fürs nächste Jahr ist das dann auch mit Übernachtung geplant.
Jetzt ist ja diese Verbindung über die Choralmbahn neu, eine Novität. Haben Sie Sorge, dass das einmal, dass die positiven Effekte einmal verschwinden, wenn alle Grazer mal Klagenfurt besucht haben und umgekehrt und der Neuigkeitsfaktor wegfällt?
Naja, wir hoffen, dass der tagestouristische Aspekt ja nur ein Aspekt ist. Man muss den Großraum, den Wirtschaftsraum wirklich größer denken. Das sind zwar Kärnten und die Steiermark, Klagenfurt und Graz respektive, aber eigentlich geht der Impuls der Choralmbahn ja weiter bis in den oberitalienischen Raum. Wir werben ja auch zum Beispiel sehr stark mit dem Advent in Graz. Der Advent hat die Italiener schon immer sehr stark angezogen und jetzt durch die neue Verbindung erreicht man ja auch den oberitalienischen Raum wesentlich schneller als zuvor. Und dann 2029 der Ausblick Richtung Semmering, da geht dann das Tor in den Norden auf. Also das sind Impulse, die sicher mittel- und langfristig noch sehr, sehr stark wirken werden.
Sagt Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz. Vielen Dank für Ihre Zeit im Morgenjournal und alles Gute in die Steiermark.
Vielen Dank, alles Gute auch und schönen Tag.
Und wir kommen zur Kultur oder von Kultur zur Mehrkultur. Morgen beginnt in Wien das Impulstanzfestival. Bis 9. August sind 56 heimische und internationale Tanzproduktionen zu erleben. Außerdem laden zahlreiche Workshops und Kurse zum Mitmachen ein. Die Eröffnungsproduktion im Wiener Volkstheater kommt vom international renommierten griechischen Choreografen Christos Papadopoulos mit seinem 10-köpfigen Ensemble. Mehr von Judith Hoffmann.
10 Tänzerinnen und Tänzer schwärmen im völligen Gleichklang über die Bühne, recken Kinn und Kopf und blicken fordernd, amüsiert und kokett ins Publikum. Es ist der Blick, der die gemeinsame Richtung und Haltung lenkt, erklärt der griechische Choreograf Christos Papadopoulos, wie bei den Vögeln, die ihn schon als Kind faszinierten.
Ich komme aus einem sehr kleinen Dorf, wo wir als Kinder oft Küken in die Hand genommen und leicht geschaukelt haben. Ihr Körper hat sich mitbewegt, aber der Kopf blieb unabhängig davon, ganz still. So orientieren sich Vögel im Raum und im Schwarm. Auf der Bühne versuche ich das nachzubilden, weg von der Ich-Zentriertheit der Tänzer hin zur Gruppe als Einheit.
My Fierce Ignorant Step, mein wilder, unwissender Schritt, nennt Papadopoulos sein Stück. Entstanden sei es aus Ärger über sich selbst, weil er ob der zerfallenden Realität die Hoffnung verloren habe.
Und dann dachte ich öfter an meine Teenagerjahre zurück, in denen ich fest davon überzeugt war, dass wir gemeinsam eine bessere Welt erschaffen können. Das Stück ist der Versuch, dieses Gefühl zurückzuerlangen. Nicht aus Nostalgie, sondern als Ansporn, etwas zu verändern.
do something about it.
Auf Christos Papadopoulos folgen in den kommenden 5 Wochen Größen wie Anne-Theresa de Kersmarker, Boris Schamatz oder das chinesische Tao Dance Theater.
Und ein besonderes Highlight ist ganz sicherlich die Tricia Brown Company mit dem Merce Cunningham Trust, die also ein Fest für Robert Rauschenberg gestalten und dabei Stücke von Tricia Brown und Merce Cunningham zeigen.
Sagt Festivalleiter Karl Regensburger. 20 Kompanien sind heuer erstmals dabei und bringen, bewusst oder unbewusst, auch die aktuellen Krisen ihrer Herkunftsländer und Gebiete mit.
Wir spüren das auch budgetär, wir spüren das über die sich ständig wieder abgesagten Flüge, wo du neue Flugpläne aufstellen musst. Und es kommen ja doch Kompanien teilweise mit 25 und 30 Personen aus anderen Kontinenten und es ist ein bisschen die Hölle.
Diesem Zustand wird in den Tanzproduktionen nachgespürt oder getrotzt, wild entgegengetreten oder mit pfiffigem Eskapismus begegnet. Schon jetzt gibt es aufgrund des großen Interesses mehrere Zusatzvorstellungen. Da stellt sich die Frage:
Ist man da langsam auch am Plafond angekommen? Kann man das überhaupt noch ausbauen?
Wir sind schon drüber.
Meint Regensburger angesichts der Vorverkaufszahlen und Vorstellungsdichte erfreut und zugleich vorsichtig.
Man kann das nämlich, wenn man nicht aufpasst, so steigern, dass es dann plötzlich zusammenbricht. Und das wollen wir gerne vermeiden.
Das Erfolgsgeheimnis? Vielleicht, dass ganz ohne Aufreger und provokante Einladungspolitik der Fokus allein auf der Tanzkunst in all ihren Facetten liegt.
Und jetzt die Nachrichten kompakt zusammengefasst von Felix Novak.
Nico Marchetti hat seinen Rücktritt als ÖVP-Generalsekretär angekündigt. Er bleibt aber Abgeordneter. Laut eigenen Angaben will er sich jetzt ein zweites berufliches Standbein neben der Politik aufbauen. Als möglicher Nachfolger gilt Markus Gstöttner, zuletzt Sonderbeauftragter von Kanzler und ÖVP-Chef Stocker für die Reformpartnerschaft. Im Nahen und Mittleren Osten sind die Kämpfe wieder aufgeflammt. Die USA haben in der Nacht trotz Waffenruhe erneut Dutzende Ziele im Iran angegriffen. Als Grund werden Attacken auf Tanker in der Straße von Hormuz genannt. In der Früh melden auch Kuwait und Bahrain Drohnen- und Raketenabschüsse auf das eigene Staatsgebiet. Thema dürften die neuerlichen Angriffe auch beim heutigen zweiten Tag des NATO-Gipfels in Ankara sein. Auf der Tagesordnung der Staats- und Regierungschefs stehen eigentlich die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland sowie die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS lädt heute Fachleute zu einem Hitzeschutzgipfel. Bei dem Termin im Ministerium sollen Maßnahmen gegen die hohe Belastung der Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals besprochen werden. Ziel sind sowohl kurzfristige als auch mittel- bis langfristige Lösungen. Und bei der Fußball-WM stehen die letzten Viertelfinalisten fest. Argentinien gewinnt in einem dramatischen Spiel gegen Ägypten. Nach einem 0:2 Rückstand können die Südamerikaner das Spiel in der Schlussphase auf 3:2 drehen. Im Viertelfinale treffen sie auf die Schweiz, die sich im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durchsetzt.
Und zum Abschluss blicken wir noch aufs Wetter. Bei mir im Studio ist jetzt Nathalie Auer von der Wetterredaktion. Nathalie, die Woche war bisher ziemlich wechselhaft und auch windig und bleibt das jetzt einmal so?
Ja, vorerst schon. Beginnen wir mit dem heutigen Tag. Da ziehen immer wieder Wolken durch und die bringen ein paar Schauer. Die meisten Schauer gibt es derzeit in Oberösterreich. Am Nachmittag liegt der Schauerschwerpunkt dann zwischen Kufstein und Eisenstadt. Weitgehend trocken bleiben also der Westen und Süden und zwischendurch ist auch Platz für Sonnenschein. Außerdem haben wir es nach wie vor windig mit Spitzen von 40 bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Morgen ist der Wind dann nicht mehr ganz so kräftig. Dabei haben wir es im Großteil des Landes noch einmal wechselhaft. Überwiegend sonnig wird es nur in Vorarlberg, Tirol und in Kärnten. Ab Freitag gibt es dann in ganz Österreich viel Sonnenschein und höchstens einzelne Schauer.
Am Wochenende also mehr Sonne und wird es auch wärmer?
Ja, die Temperaturen legen langsam zu. Heute und auch morgen erwarten uns meist so zwischen 22 und 30 Grad. Am Freitag und am Wochenende steigen die Temperaturen dann bis auf 33 Grad.
Vielen Dank, Nathalie Auer. Das war's vorerst von uns. Barbara Schieder, Bernhard Ortmeier und Thomas Langpaul. Wir melden uns wieder um 8 mit einer neuerlichen Ausgabe des Journals. Und bis dahin gebe ich weiter an Sonja Watzka.
Guten Morgen und willkommen. Seien Sie dabei, denn hier gibt es jetzt einige Kuriositäten.